Wir haben ja viel vorhin jetzt über Sünde gehört und ich habe einfach gedacht, ein Vers, den ich noch gerne vorab einfach weitergeben würde. Wir sind errettet, wir sind aus Gnaden errettet und das ist wunderbar, aber Sünde findet sich in unserem Leben, in unserem Alltag ja auch bei Erretteten immer wieder und bei mir immer wieder. Und wie gehen wir mit Sünde um? Wie gehen wir damit um? Und da ist dieser eine Vers, kam mir einfach in den Sinn aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 9, wo es heißt, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Also wohin gehe ich mit meiner Sünde, wenn ich sie feststelle? Und man braucht ja nicht so sehr lange, um festzustellen, dass Sünde in meinem Leben ist. Ein bisschen Ruhe, ein bisschen Nachdenken. Ob das jetzt Tatsünden sind, dass man lügt oder ganz bewusst etwas macht, etwas Böses tut. Aber in einem drin merkt man auch immer wieder, welche Gedanken manchmal da sind, welche Gelüste da sind. Und damit geht man dann zu unserem Herrn und bekennt diese Sünde. Und dann ist er treu und gerecht, dass er die Sünde vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und das ist dann natürlich etwas, was du, Andreas, ja vorhin auch so deutlich gemacht hast, was einfach befreit, was einfach unsere Errettung, ja unser Leben als Christ bereichert. Da sind wir dann frei. Wenn was passiert, wir gehen mit dem, was wir falsch gemacht haben, zu unserem Herrn und werden empfangen Vergebung und Reinigung. Und das ist wunderbar. Also das war das, was mir jetzt durch dein Wort einfach noch so in den Kopf gekommen ist und was ich einfach kurz weitergeben möchte. Und ich möchte mit euch zusammen heute im Alten Testament eine Geschichte behandeln, betrachten, die wir alle kennen, auch gerade in der Kinderstunde auch gerne genommen wird. Das ist diese Geschichte auf dem Berg Karmel mit Elia und den Priestern und dem Opfer, was dort dargebracht wird. Aber mir geht es jetzt nicht so sehr darum, diese Geschichte so intensiv zu behandeln, sondern ich möchte mit euch gerne einfach im ersten Könige unterwegs sein und so ein bisschen dort einen geschichtlichen Hintergrund behandeln und auch gerade was Sünde betrifft, finden wir sie in dieser Geschichte besonders intensiv wieder. Und zwar ist das aus dem 1. Könige 18, das ist diese Geschichte auf dem Berg Karmel, ab Vers 16 bis 40. Aber ich möchte mit euch auch noch das ganze Kapitel 18, ich werde das nicht lesen, sondern ich werde einfach so ein bisschen dazu erzählen, Kapitel 18 einfach so im Blick behalten. Also wenn ihr eine Bibel habt und ein bisschen mitlesen wollt, dann schlagt einfach 1. Könige 18 auf. Dort sind wir, werden wir dann so ein bisschen mehr zu Hause sein in dem Bereich. Also wenn wir die Könige betrachten, das Königebuch überhaupt betrachten, so haben wir zwei Königebücher, 1. und 2. Könige, und das betrifft sich auf einen Zeitrahmen von 970 bis 560 vor Christus. Also es geht um ein paar hundert Jahre, und wenn man die Königebücher liest, weiß nicht, es ist halt so ein Buch oder beides so Bücher, die nicht so intensiv behandelt werden, wo man nicht so viel liest. Aber wenn man so ein bisschen da sich mit auseinandersetzen möchte, gerade mit Geschichte, dann merkt man, dort ist politische Geschichte, wie wir heute politische Geschichte bei uns ja auch haben, nur nicht mit Könige, wir leben in einer Demokratie oder Autokratien, aber hier gab es dann Könige, über mehrere hunderte Jahre immer Könige. Ist ja auch noch nicht ganz so lange her, dass unsere Länder von Königen regiert wird. Es gibt eine Verheißung aus dem 2. Samuel, wo Gott ein ewiges Königtum dem David verheißen hat, wo er sagt, das wird ewig bestehen bleiben. Aber schon nach dem Tode Salomos fällt dieses Königreich Israel, zerfällt in zwei Teile, in einem Nordreich und einem Südreich. 10 Stämme zu Israel, 2 Stämme zu Juda. Oder Südreich, Nordreich. Nordreich ist Israel, Südreich ist Juda, genau. Und wenn man Könige weiter so ein bisschen liest, fallen immer zwei Dinge auf. Das ist eine Beurteilung Gottes auf die Geschichte, auf die einzelne Geschichte, die passiert. Und das Erste, was man immer liest, heißt dann zum Beispiel, der König so und so kam an die Regierung und entweder tat er, was Gott gefiel, oder sie taten, was böse war in den Augen des Herrn. Das ist so das, was immer wieder auffällt. Es gibt 20 Könige, sowohl bei Israel als auch bei Juda. Und es gibt nur 8 Könige, wo das Urteil gefällt wird von Gott. Sie taten, was Gott wohlgefiel. 8 von 40 insgesamt. Und diese 8 waren nur im Südreich, also in Juda und in Benjamin, diese beiden Stämme, die dort zu Hause waren. Und in der Zeit, die wir jetzt behandeln wollen, geht es um den König Ahab. Der spielt so um diese Zeit, was heißt spielt, haben wir das Thema 874 bis 853 vor Christus. Also ihr merkt, es sind schon einige hunderte von Jahren, die dazwischen liegen, zwischen heute und damals. Und doch gibt es eine ganze Menge an Parallelen von damals zu heute. Aber nur um so ein Beispiel, so ein Bild zu haben, das, wo wir uns befinden ungefähr. Und zwar haben wir dann im 1. Könige 16,30, vielleicht wollt ihr das mitlesen, da heißt es dann, so fangen oft dann die Behandlung der Könige in den Königinbüchern an. Und Ahab, der Sohn Omris, tat, was böse war in den Augen des Herrn, mehr als alle anderen, die vor ihm gewesen sind. War es nicht genug, dass er in den Sünden Jerobeams, des Sohnes Nebats, wandelte? Denn es geschah, dass er sogar Isabel zur Frau nahm, die Tochter Et-Baals, des Königs der Zidonier, und er ging hin und diente dem Baal und betete ihn an. Also hier finden wir sofort, der Ahab hat nicht nur tat er das, was böse war in den Augen des Herrn, sondern er tat, was sehr, sehr böse war in den Augen des Herrn. Und er heiratete eine Frau, eine Sidonier, die Isabel. Und diese Isabel spielt eigentlich eine ganz große Rolle in dieser ganzen Geschichte auch mit Ahab. Weil der Ahab sehr abhängig von dieser Frau ist und sich total negativ beeinflussen lässt. Und diese Sidonierin oder Phönizierin, Ahab heiratet sie. Sie kommt aus einem Land, was sehr stark durch Handel geprägt ist, was sehr reich ist und dadurch auch kulturell sehr weit entwickelt ist. Und sie kommt nach Israel hinein und bringt im Grunde ihre Götter mit und hat so das Gefühl dabei, sie ist dem, oder wir als Phönizier sind den Israeliten sehr überlegen. Weil die sind so ein bisschen rückständig, wir sind reich und wir haben Handel und wir haben die besseren Götter, sie bringt die mit. Und der Ahab steht hier so als jemand, der nicht besonders verantwortungsvoll ist und lässt sich von seiner Frau Isabel in allen möglichen Dingen beeinflussen. Also Ahab ist ein schwacher König. Dann haben wir eine Zeit, wo eine große Dürre stattgefunden hat. Gott straft, und im Alten Testament haben wir das oft so, oder sehen wir das oft so, dass unmittelbar, wenn man nicht in Gottes Wegen wandelt, Ahab tut nicht das, was Gott wohl gefiel, sondern ganz im Gegenteil, er betet fremde Götter an, geht weg von dem Gottesdienst, den Gott den Israeliten gegeben hat, und dann kündigt sich Gericht an. Und dieses Gericht wird durch Elia, das wir auch im Alten Testament immer wieder haben, dass Gott Menschen schickt, Propheten schickt, zu warnen, darauf hinzuweisen auf die Sünde, dass sie Buße tun und umkehren können. Und Gott schickt Elia. Und Elia ist in diesen Kapiteln im 1. Könige auch eine zentrale Figur. Wenn wir an Elia denken, dann aus dem Neuen Testament, dann denken wir zum Beispiel, er war mit Mose und Elia und Jesus auf dem Berg der Verklärung. Wo die drei Jünger dabei waren. Also Elia ist so eine zentrale Figur. Und der Druck, der aufgebaut wird, ist der, dass Gott zu Elia sagt, geh hin und mach deutlich, es gibt eine Dürre, ich lasse keinen Regen mehr kommen. Er betet zu Gott, es gibt keinen Regen. Und dann gibt es keinen Regen. Was bedeutet? Eine extreme Hungersnot, eine extreme Inflation. Wir haben so ein bisschen eine inflationäre Vergangenheit, eine kurze, wo wir merken, Geld wird weniger wert. Wenn das in einem extremen Maße geschieht, nützt das Geld überhaupt nichts mehr, wenn keine Nahrungsmittel da sind. Und das betrifft nicht nur das Land Israel, sondern es betrifft die ganze Gegend. Auch Phönizien ist davon betroffen, also die Nachbarländer. Also die ganze Gegend ist von diesem Gericht Gottes beeinflusst. Und diese Zeit dauert lange an. 3,5 Jahre ist eine sehr lange Zeit. Im Jakobusbrief lesen wir zum Beispiel, wo es ums Gebet geht, wo gesagt wird, Elia betete Und es gab 3,5 Jahre kein Regen und er betete wieder und es kam der Regen. Wo bei Jakobus darauf hingewiesen wird, was Gebet bewirkt. Und Elia betet, es gibt keinen Regen. Ich möchte mit euch dann einmal, ich werde so ein paar Verse dann immer vorlesen. Dass wir so einen Text, ich wollte nicht so einen langen Text am Anfang lesen, weil wir den einfach so ein bisschen mehr durchgehen. Und ich fange damit einfach an, aus dem Kapitel 18 die ersten 3 Verse zu lesen. Die ersten 2 Verse. Und es geschah nach vielen Tagen im 3. Jahr, da ging das Wort des Herrn an Elia: Gehe hin, zeige dich Ahab und ich will es regnen lassen auf den Erdboden. Und Elia ging hin, um sich Ahab zu zeigen. Es war aber eine große Hungersnot in Samaria. Also Gott deutet, gibt Elia Bescheid, sagt, geh hin zu Ahab, sag ihm, ich will es regnen lassen. Und dieser Hinweis, es gibt eine große Hungersnot, können wir uns gut vorstellen. Bei so einer langen Dürre ist die Hungersnot sehr groß. Ich denke, die meisten von euch kennen auch diese Geschichte schon. Und der Elia wurde ja auch von Gott in dieser Zeit der Hungersnot, der Dürre versorgt, durch die Raben am Bach Krit zum Beispiel. Oder danach, als der Bach vertrocknete, wurde er hingeschickt zu einer Witwe, die ihn versorgte. Aber die Witwe hatte eigentlich selber nichts. Übrigens war diese Witwe dann auch eine Phönizierin, also genau aus dem Land, wo die Isabel wegkommt. Und dann durch ein Wunder, das Öl und Mehl vermehrt sich immer so lange weiter, dass alle satt werden können, bis der Regen wieder einsetzt. Genau. Also Gott geht zu Elia und sagt dem Ahab Bescheid, dass er das sich regnen lassen will. Das ist einfach nur erstmal die Information, die weitergegeben wird. Und Ahab sucht dann eine ganz interessante Person aus, nämlich den Obadja. Den müssen wir einfach auch kurz behandeln, weil der Obadja ist ein Verwalter von König Ahab. Aber der Obadja ist ein Gottesfürchtiger, ein treuer Diener Jahwes. Denn er hat in dieser Zeit, wo die Isabel die Propheten Jahwes verfolgt hat und getötet hat, hat er 50 Propheten in einer Höhle und 50 Propheten in einer anderen Höhle versteckt vor Isabel und hat sie mit Wasser und mit Nahrung versorgt. Was sicherlich nicht einfach war in einer Hungersnot. Und der Obadja, den finden wir hier als Verwalter Ahabs. Das heißt mit anderen Worten, er ist ein treuer Diener Jahwes, aber er steht auch im Dienst von diesem gottlosen König und auch in dem Dienst dann seiner Frau, was ja auch ganz klar ist. Und steht in einem Spannungsfeld zwischen Nachfolge, also Nachfolger Jahwes zu sein, und mitten in einem Umfeld zu sein, wo alles gottlos ist, ja, wo genau das Gegenteil besteht. Interessant ist das deswegen, weil man sich das ein bisschen weiter begutachtet oder auf uns bezieht, als Christ in einem unchristlichen Umfeld zu sein. Das ist nicht einfach. Und so ist es für Obadja auch eine bestimmt eine relativ schwierige Angelegenheit gewesen, dort einmal seinem Herrn zu dienen, aber auch seinem Glauben treu zu bleiben. Genau. Und der Obadja, der kriegt den Auftrag von Ahab und sagt, zieh durch das Land, wir wollen sehen, wo wir noch Wasser finden und Heu finden für unsere Tiere, damit wir sie nicht töten müssen. Und das macht der Obadja dann halt. Und Elia trifft dann den Obadja und sagt, Obadja, pass mal auf, geh mal zu deinem König hin und sag ihm, ich will ihn treffen. Jetzt ist die Problematik so für Obadja, ja, das kann man natürlich gut machen, aber der König Ahab hat seit 3,5 Jahren versucht, Elia irgendwie zu finden, weil er natürlich Elia als den Verantwortlichen für diese Dürre sieht, nicht er selbst, um ihn zu töten oder festzusetzen, gefangen zu nehmen, wie auch immer. Und Obadja ist schon klar, wenn er jetzt zu Ahab geht und sagt, pass mal auf, ich habe Elia gefunden, dann fragt er sich, ja, 3,5 Jahre bist du in meiner Gegend, in meiner Nähe und jetzt findest du Elia? Also er sagt, willst du mich töten, fragt er zu Elia, willst du mich umbringen, dass ich jetzt diesen Auftrag erledigen muss. Aber Elia sagt ihm, geh hin, ich habe eine Botschaft, Gott hat mich geschickt. Und Obadja als treuer Diener, als Jahwes treuer Diener, aber auch als Diener Ahabs, geht hin zu Ahab und sagt ihm, Elia will dich treffen. Ja, und da sind wir jetzt im Grunde genommen, fangen wir jetzt an mit dem Text aus dieser Geschichte am Berg Karmel. Das heißt, wir sind bei Vers 16 im Kapitel 18. Da ging Obadiah hin, Ahab entgegen und berichtete es ihm. Ahab, da kam Elia entgegen. Die ganze Problematik wird hier in diesem Vers gar nicht beschrieben, sondern wir lesen einfach, Ahab geht Elia entgegen. Und als Ahab den Elia sah, sprach Ahab zu ihm, ich habe vorhin gedacht, als du noch über Sünde gesprochen hast, Andreas, ein Punkt ist natürlich, den hast du ja auch erwähnt, dass wenn wir über Sünde nachdenken, sehen wir die nicht bei uns, wir sehen die immer nur bei den anderen, das ist ja auch ganz klar. Und Ahab ist hier eigentlich wirklich ein klassisches Beispiel. Er als König, der Verantwortung hat und Verantwortung auch für das Gericht Gottes trägt, weil er böse gehandelt hat, spricht hier dann, er aber sprach, also als Ahab den Elia sah, sprach Ahab zu ihm, bist du da, der Israel ins Unglück bringt? Ahab sieht Elia als derjenige, der Israel ins Unglück gebracht hat. Elia ist der Prophet, der einen Auftrag Gottes ausgeführt hat. Aber Ahab sieht natürlich Elia als denjenigen. Und Elia spricht daraufhin, nicht ich bringe Israel ins Unglück, sondern du und das Haus deines Vaters, weil ihr die Gebote des Herrn verlassen habt und du den Baalen nachgefolgt bist. Also er macht einfach deutlich, Ahab, du bist verantwortlich, nicht ich. Du bist verantwortlich für diese Hungersnot. Und ich biete dir jetzt, oder jetzt kommen wir zum Ende der Hungersnot. Da ist ein enormer Druck auf den Ländern oder auf dem Land, Juda und auch Israel. Und diese Frage, wenn man jetzt die Menschen einfach betrachtet, die dort leben, die ist dann ja, man steht unter Gottes Gericht, Gott wirkt in dem Land und es ist nicht angenehm. Und die Frage, die sich stellt, ist, Herr, wann wirkst du endlich und dass es besser wird? Wann wird es besser? Und es vergeht ein Jahr, es vergehen zwei Jahre, dritte Jahr und es passiert immer noch gar nichts. Das kann man schon gut nachvollziehen, wenn der Druck in unserem Leben über viele Jahre anhält, wo dann die Frage, Herr, wann wirkst du? Und es macht so den Eindruck, als es passiert nichts, es passiert gar nichts. Der Regen kommt und kommt nicht. Genau. Dann macht Elia dann Vers 19 dem Ahab folgenden Vorschlag. Wohlan, so sende nun hin, versammle zu mir ganz Israel auf den Berg Karmel, dazu die 450 Propheten des Baal und die 400 Propheten der Aschera, die am Tisch der Isabel essen. Wir merken, Isabel hat diesen Baalskult nach Israel gebracht. Da gibt es viele Propheten, einmal für die Aschera, für den Baal. Übrigens, der Gott Baal, der angebetet würde, ist der Regengott und der Donnergott. Was ganz interessant ist, wir leben in einer Zeit, wo genau das nicht passiert. Der Baal, den Gott, den Israel folgt, durch die Isabel und durch den Ahab, dieser Regengott bringt keinen Regen. Das ist offensichtlich. Also Elia macht dem Ahab hier diesen Vorschlag und interessanterweise geht Ahab auf diesen Vorschlag ein. Ich habe mich gefragt, warum macht er das eigentlich? Ne? So, man hätte ihn jetzt festnehmen können oder sich mit seiner Frau verbinden können und ne, jetzt die Sache so. Aber nee, Ahab ist in diesem Falle, lässt er sich auf das Angebot, was Elia ihm gibt, ein. Und das, er lädt ihn also auf den Berg Karmel ein. Wir haben nun einmal diese Zahl, 450 Propheten des Baal, 400 Propheten der Aschera, also 850. Und dann haben wir auf der anderen Seite, wenn wir uns erinnern, die genannt wurden, diese 100 Propheten Jahwes, die irgendwo versteckt leben. Jetzt müssen wir ein bisschen, wenn man sich das Bild vorstellt, die Priester von der Königin, denen geht es mit Sicherheit hundertprozentig gut, trotz Hungersnot, weil sie versorgt sind mit allen möglichen materiellen Dingen. Also sie können quasi, sag ich mal, schwelgen in ihrem Alltag. Und die 100 Propheten, die Obadja versteckt hat, die leben ziemlich erbärmlich irgendwo in einer Höhle, die wahrscheinlich feucht ist, haben das Nötigste und leben auch ständig mit der Angst, entdeckt zu werden, was zum Teil bedeutet, auch getötet zu werden oder zumindest ins Gefängnis zu wandern. Aber Ahab lässt sich hier drauf ein, auf diese Geschichte, auf dem Berg Karmel. Und er sendet dann hin und lässt die Propheten auf den Berg Karmel versammeln. Und nicht nur die Propheten versammeln sich dort auf dem Berg, sondern auch das ganze Volk Israel. Man muss sich das jetzt so ein bisschen so vorstellen, hier passiert irgendwie was. Es ist nicht nur irgendwie so eine kleine kurze Geschichte, so wie wir sie aus der Kindergeschichte haben. Nein, da sind richtig viele Leute da in dem Berg Karmel. Der Berg ist übrigens nicht so riesengroß, er ist 500 Meter hoch, aber bietet relativ viel Platz. Und dann, als die alle versammelt sind dort, dann tritt Elia vor das ganze Volk und sagt im Vers 21, wie lange wollt ihr auf beiden Seiten hinken? Ist der Herrgott, so folgt ihm nach. Ist es aber Baal, so folgt ihm nach. Und das Volk erwiderte ihm kein Wort. Eher eine Situation, wir haben Baalskult in Israel, eine Religion, eine Staatsreligion. Und es gibt den Jahwe-Kult, wo der Tempel auch, also er ist ja nicht in Israel, also in Jerusalem ist der Tempel gebaut. Aber das existiert ja im Volk. Diese Vergangenheit ist ja noch da. So ist es nicht auch, wenn der Gottesdienst, der wahre Gottesdienst am Boden liegt, ist das in den Köpfen der Menschen noch da. Und ich stelle mir das dann eher so vor, dass das Volk selber nicht unbedingt vorbehaltlos dem Baal folgt, sondern wie es oft in der Bevölkerung ist, man guckt auf seine eigenen Dinge und geht seinen eigenen Weg. Aber da die politische Führung das stark unterstützt, ist das natürlich vorherrschend in Israel. Und Elia macht den Vorwurf an den Menschen und sagt, wie lange wollt ihr auf beiden Seiten hinken, sowohl das als auch das? Es geht nicht, ihr könnt beides nicht miteinander verbinden. Macht es klar, wenn der eine Gott ist, folgt ihm nach, wenn der andere Gott ist, folgt ihm nach. Und das Volk schweigt dazu, es antwortet gar nicht. Da sprach Elia in Vers 22 weiter zum Volk, ich bin allein übrig geblieben als Prophet des Herrn, die Propheten Baals aber sind 450 Mann. So gebt uns nun, und jetzt kommt der Vorschlag, den Elia macht, an dem Volk, auch an Ahab, vorher ist das ja noch gar nicht genannt worden, um jetzt rauszukriegen, wer ist denn der wahre Gott, geht Elia einen hochinteressanten Weg, nämlich den, Vers 23, so gebt uns nun zwei Jungstiere und lasst sie den einem Jungstier wählen und in Stücke zerteilen und auf das Holz legen und kein Feuer daran legen, so will ich den anderen Jungstier zubereiten und auf das Holz legen und auch kein Feuer daran legen. Also, das ist jetzt Elias, wahrscheinlich auch, sag ich mal, Gottes Idee, dass Gott Elia das so gegeben hat. Aber Elia in der Herausforderung, und da merkt man dann, was bedeutet das denn eigentlich, so ein Gottesurteil herauszufordern? Er weiß das ja erstmal auch nicht. Was passiert? Ist ja ein ganz normaler Mensch. Zwei Opfer, die gebracht werden müssen, zwei Jungstiere, einmal für die Baals-Propheten und einmal für ihn. Sie schlachten das Tier und legen das dann auf den Opferaltar. Und wenn Gott der wahre Gott ist, dann schickt er Feuer vom Himmel. Müsste ja eigentlich bei Baal nicht so ein großes Problem sein. Der ist ja der Donnergott, ne, der dann auch Blitze vom Himmel eigentlich schicken könnte. Und so ist es dann, dass die Baalspriester, und auch da müssen wir uns so ein bisschen vorstellen, das ist nicht so ein Jungstier zu töten und zu zerkleinern und auf einem Altar zu legen, das ist nicht etwas, was man so mal so nebenbei macht. Man braucht ein ziemlich großes Feuer dazu, um überhaupt, also einen großen Altar dazu, um überhaupt die Stücke draufzulegen. Und man braucht auch viel Holz, damit das alles verbrennt und so. Das ist, und ist auch nicht mal irgendwie schnell passiert, sondern das hat einen bestimmten Prozess, der dann durchgeführt wird. Und die Baalspriester machen das dann auch. Und Elia sagt dann weiter in Vers 24, dann sollt ihr den Namen eures Gottes anrufen und ich will den Namen des Herrn anrufen und der Gott, der mit Feuer antworten wird, der ist der wahre Gott. Da antwortete das ganze Volk und sprach, das Wort ist gut. Also von der logischen Seite passt das ja sehr gut. Ne? Derjenige Gott, der Feuer vom Himmel bringt, um das Opfer zu verbrennen, und der ist der wahre Gott. Das Volk sagt, prima, das hört sich gut an. Das ist eine gute Sache. Das Wort ist gut, Vers 24. Dann ist, was auch interessant ist, ist jetzt bei Elia, es ist nicht so, dass jetzt man sich irgendwie den Vorteile verschafft, sondern er sagt dann zu den Bartprüfern, macht ihr zuerst, ihr habt die Möglichkeit, sucht euch den Stier aus, sucht euch die Stelle aus, baut euren Altar, so wie ihr das meint, so wie ihr denkt, dass euer Gott wirken kann und bereitet zu, ihr habt die Möglichkeit jetzt dazu. Und danach werde ich das machen. Und die Baalspropheten machen das dann auch. Sie schlachten das Tier, legen das, bauen den Altar auf, schichten Holz auf, aber legen kein Feuer dran, war ja so abgesprochen. Und genau. Vers 26, und sie nahmen den Jungstier, den man ihnen gab, und bereiteten ihn zu. Und sie riefen den Namen Baals an, vom Morgen bis zum Mittag, und sprachen, Baal, erhöre uns. Aber da war keine Stimme noch Antwort. Und sie hüpften um den Altar, den man gemacht hatte. Also, jetzt haben sie ihre Zeremonie, ihre Möglichkeiten, wo sie denken, dass das Opfer, dass das Feuer vom Himmel, von Baal herabkommt. Und den ganzen Vormittag beten sie, tanzen um den Altar herum, hüpfen um den Altar herum, heißt es hier auch. Ja, und haben 450 Leute, 450 Propheten, müssen wir uns bildlich vorstellen, die jetzt aktiv das Feuer vom Himmel herbeirufen wollen. Aber da ist keine, da ist nichts, was irgendwie, da ist keine Antwort. Vers 27, als es nun Mittag war, spottete Elia über sie und sprach, ruft laut, denn er ist ja ein Gott. Vielleicht denkt er nach oder er ist beiseite gegangen oder er ist auf Reisen oder er schläft vielleicht und wird aufwachen. Also auf der einen Seite haben wir hier so einen Spott, ne? Das sagt er, mal, was ist mit eurem Gott? Passiert nichts? Ist er vielleicht auf Toilette gegangen? Das beinhaltet, das ist er beiseite gegangen, heißt er, ist er auf Toilette gegangen? Oder schläft er? Ein Gott, der schläft. Das ist allerdings im Altertum durchaus möglich gewesen oder üblich gewesen, sagen wir so, dass man irgendwie aktiv Gott auch nicht wecken muss, aber Aufmerksamkeit erregen muss, damit Gott Aufmerksamkeit hat auf einen. Und Elia spottet hier so ein bisschen. Wenn wir Spott so ein bisschen aus der Bibel her betrachten, ist das allerdings etwas seltsam, weil alles, was mit Spott zu tun hat in der Bibel, ist eher negativ. Das heißt ja zum Beispiel im Psalm 1,1, dass wir nicht da sitzen sollen, wo die Spötter sitzen, zum Beispiel. Aber Elia spottet hier dem gegenüber. Das ist schon ein echter Spott. Interessant ist dabei, er verspottet sie ein wenig, sagt, macht mal ein bisschen hinne, passiert was. Und sie machen das. Da heißt nämlich in Vers 28, und sie riefen laut und machten sich einstimmig nach ihrer Weise mit Schwertern und Spießen, bis das Blut an ihnen herabfloss. Ja, also sie ritzen sich, sie rufen lauter, mehr Ekstase, mehr in, wenn man eine ganze Zeit so aktiv ist, kommt man ja auch in so eine Ekstase hinein. Ja, mit Spießern und Schwertern ritzen sie sich, dass wirklich viel Blut fließt. Aber es passiert nichts, der Himmel bleibt verschlossen. Vers 29, als aber der Mittag vergangen war, weissagten sie, bis es Zeit war, das Speiseopfer darzubringen. Aber da war keine Stimme, noch Antwort, noch Aufhorchen. Also ihre ganze Aktivität ist nicht mit dem gewünschten Ergebnis in Übereinstimmung, dass das Opfer vom Blitz vom Himmel oder wie auch immer anfängt zu brennen. Und irgendwann kommt der Punkt, nach einer gewissen Zeit, wo Elia sagt, jetzt bin ich an der Reihe, jetzt komme ich dran. Vers 30, da sprach Elia zu dem ganzen Volk, tretet heran zu mir. Als nun das ganze Volk zu ihm trat, stellte er den Altar des Herrn, der niedergerissen war, wieder her. Und er nahm 12 Steine nach der Zahl der Stämme der Söhne Jakobs, an denen das Wort des Herrn entgangen war, du sollst Israel heißen. Also Elia fängt jetzt an, den Altar aufzubauen, wieder aufzubauen auf dem Berg Karmel, der niedergerissen war. Und das Volk bittet er näher heran. Und dann nimmt er 12 Steine, um den Altar aufzubauen. Und diese 12 Steine, das ist auch ein interessantes Bild, ist das Bild der 12 Stämme Israels. Wenn wir zurückdenken, unter Salomo, unter David war das ein Volk, das Volk Israel. Und es hatte eine Verheißung, eine ewige Verheißung. Dann teilte sich das Volk nach Salomo und seitdem ist das Volk Israel und Juda im Grunde genommen immer mehr so im Abfall zu Gott betroffen. Wir haben ja nur 8 Könige, die taten, was gut war. Das heißt, es waren 32 Könige, die nicht taten, was gut war. Also es ist das Bild von einem Land über einen längeren Zeitraum, was von Gott, die meiste Zeit von Gott abgefallen ist. Und wenn Elia hier diese 12 Steine aufrichtet, dann richtet er dieses Bild auf einer Einheit von dem Volk Gottes, von Israel. Es ist jetzt getrennt und diese Trennung war zum Beispiel in der Vergangenheit oft auch mit Krieg verbunden. Das heißt, die beiden Königreiche lagen im Krieg. So, was es eigentlich überhaupt nicht sein soll. Die Situation ist gar nicht so, wie Gott sie haben will, denn das, was der Altar ausdrückt, ist eine Einheit Israels. Und diese Einheit existiert aber schon seit einiger Zeit nicht. Und es wird auch noch einige Zeit bis zur Wegführung Israels nicht so sein, dass es besser wird. Immer mal punktuell, aber nicht wirklich und schon gar nicht auf beiden Seiten. Denn der Staat Israel mit den 10 Stämmen hat nicht einen König, der tat, was Gott wohl gefiel. Also Elia baut den Altar auf und er machte um den Altar noch einen relativ großen Graben herum, sodass man dort auch so Aussaat hätte ausbringen können. Und dann richtete er das Holz, Vers 33, und er richtete das Holz zu, zerteilte den Jungstier in Stücke, legte ihn auf das Holz. Und er sprach, füllt 4 Krüge mit Wasser und gießt es auf das Brandopfer und auf das Holz. Und er sprach, tut es noch einmal, und sie taten es noch einmal. Und er sprach, tut es zum dritten Mal, und sie taten es zum dritten Mal. Und das Wasser lief rings um den Altar, und auch den Graben füllte er mit Wasser. Also diesen Glauben von Elia, den muss man sich da mal vorstellen, ja. Also das, was man auf jeden Fall nicht tun sollte, ist Wasser drauf gießen, denn das Holz brennt noch schlechter. Also hier ist jeder Zufallsfunke ist ausgeschlossen. Und die Menge an Wasser, die aufgefüllt wurde, 3-mal jeweils 4 Krüge, es ist nicht ein Eimer, der 10 Liter hat, sondern der Krug hatte 22 Liter, also es war schon ziemlich nass. Auch die Vorstellung, wo kriegen sie jetzt das Wasser weg, aber das könnte ja auch Meerwasser gewesen sein, trifft er auch zu. Auf jeden Fall ist das Wasser so, über den Altar so gegossen, dass es bis in den Graben läuft und auch den Graben mitfüllt. Und Vers 36, und es geschah um die Zeit, da man das Speiseopfer darbringt, da trat der Prophet Elia zu und sprach, O Herr, du Gott Abrahams, Isaaks und Israels, lass sie heute erkennen, dass du Gott in Israel bist und ich dein Knecht und dass ich dies alles nach deinem Wort getan habe. Vers 37, erhöre mich, o Herr, damit dieses Volk erkennt, dass du, Herr, der wahre Gott bist und damit du ihr Herr zur Umkehr bringst. Also dieser Vergleich jetzt zu Elia, der betet, und zu den Priestern, die stundenlang alles versucht haben, um das Feuer vom Himmel zu bringen. Und Elia versucht nichts Großartiges. Es ist auch nichts, was irgendwie lange Zeit braucht, sondern er betet. Mehr macht er nicht. Und in dem Moment, wo er betet oder das Gebet beendet hat, fällt das Feuer vom Himmel. Vers 38. Da fiel das Feuer des Himmels herab und verzehrte das Brandopfer und das Holz und die Steine und die Erde und es leckte auch das Wasser auf dem Graben auf. Also dieses Feuer, was vom Himmel kommt, das ist, also wenn es die Steine sogar frisst, das Holz frisst, das Wasser frisst. Also man kann sich schon vorstellen, was für eine gewaltige Macht das ist. Was interessant ist, man könnte ja auch meinen, dass Gott jetzt richtig eingreift und alle Ungläubigen vernichtet, wäre ja auch möglich gewesen bei dieser Kraft oder bei diesem, ja, bei dem Feuer vom Himmel. Es ist nicht nur ein Blitz, der das Holz anzündet. Nein, das ist wirklich fast wie ein Gericht Gottes, was da niederfährt. Und das, Das Brandopfer und das Holz verzehrt die Steine, verzehrt die Erde, verzehrt und auch das Wasser verzehrt. Vers 39. Als das ganze Volk dies sah, da fielen sie auf ihr Angesicht und sprachen, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Jahwe ist Gott, Jahwe ist Gott. Also das Wunder, das, was dort passiert, das ist für alle, die sichtbar sind, ja, sogar inklusive der Propheten, Baalspropheten, Aschera-Propheten, ist klar, wer der wahre Gott ist. Das ist nicht zu leugnen mehr. Diese ganze Geschichte, die in der Kindergeschichte ist das immer so schön dargestellt, ja, aber die ist sehr mächtig und wird ja auch noch richtig heftig. Das Volk Israel, alle Menschen, die da sind, erkennen, wer Gott ist. Was interessant ist, ich nehme das mal einfach vorweg. Jetzt haben wir hier eine Demonstration Gottes, wer der wahre Gott ist. Jetzt müsste man ja meinen, wow, jetzt kehren die alle um und jetzt folgen die Jahwe nach. Und jetzt haben die wieder den richtigen Gottesdienst und die Götzen werden alle weggetan und der Tempel wird aufgemacht und Anbetung ist da. Du liest nichts darüber, gar nicht. Also man hat auch dann später, wenn man hier weiter, das ist eine tolle Geschichte, aber die Wirkung auf dem Volk, habe ich mich gefragt, warum passiert da nichts? Warum passiert da nichts? Aber nichts. Ist nicht so, dass man ganz Israel jetzt zum Glauben kommt. Hätte man ja meinen können. Nee, ganz im Gegenteil. Es ist nachher, wenn muss Elia sogar fliehen. Und es bleibt alles schwierig mit Ahab. Es bleibt alles mit Isabel und Ahab bleibt alles schwierig. Obwohl ihr Ende ist fürchterlich. Ja. Also das Gericht Gottes kommt auf sie. Das nehme ich auch mal vorweg. Aber diese Geschichte, die hätte, wo man eigentlich denkt, ja, da müsste was passieren, aber passiert nichts. Das Einzige, was noch passiert jetzt ist, also es kommt der Regen, kommt später, aber das Erste, was passiert ist, ist Vers 40 und das ist so eine etwas schwierige Geschichte. Elia aber sprach zu ihnen, fangt die Propheten Baals, dass keiner von ihnen entkommt. Und sie fingen sie und Elia führte sie hinab an den Bach Kishon und schlachtete sie dort. Also ein Vers, auch da, das ist irgendwie so eine Geschichte, dann, wo du denkst, boah, es sind ja nicht gerade wenige, ja. Das sind ja schon, ich weiß, wahrscheinlich sind die Aschera-Propheten auch dabei, also warum? Also wenn wir das aus unserer heutigen Sicht betrachten, heißt es ja, liebe deine Feinde. Also das können wir jetzt nicht eins zu eins für uns übernehmen, das ist Quatsch, ja. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass wir hier die Bibel aus unserer heutigen Sicht betrachten. Also das heißt auch aus dem, was wir aus dem Neuen Testament wissen. Und die Geschichte hier spielt, da ist das Neue Testament, spielt da noch gar keine Rolle. Hat da noch gar keinen Blick. Jesus ist nicht geboren. Man hat die Verheißung auf Jesus, aber man weiß ja nicht so richtig was. Und im Alten Testament finden wir durchaus im Gesetz, dass Gott sagt, wenn ein Prophet weissagt und diese Weissagung nicht eintrifft, dann sollst du ihn töten. Dann ist er ein falscher Prophet, du sollst ihn vernichten, sollst ihn aus deinem Lager entfernen. Dann gibt es noch einen anderen Aspekt, okay, aber der ist jetzt nicht so biblisch, aber den dürfen wir auch nicht vergessen. Wir haben hier eine große Menge an diesen Propheten, die das Volk verführen. Sie werden getötet. Werden sie nicht getötet, was machen sie? Sie verführen weiter. Das muss man ja auch irgendwie so ein bisschen betrachten mit dabei. Ja, aber schon schrecklich, ne? Also das finden wir in der Kindergeschichte nie, ne? Ist klar. Ich würde gerne, also ich hatte die Geschichte hier eigentlich gestoppt. So, wir haben auch 11:30, passt auch ganz gut. Was dann passiert ist noch, nachdem die getötet sind, sagt Elia zu Ahab, Elia sprach zu, zieh hinauf, iss und trink, denn es rauscht, als wolle es reichlich regnen. Also wir haben die Situation jetzt, der Regen steht kurz davor. Gott wird es regnen lassen. Wir haben gesehen, wer der wahre Gott ist. Es ist klar, woher das Gericht kommt, von dem wahren Gott. Und es ist auch klar geworden, warum das Gericht da ist, nicht wegen Elia, sondern wegen der gottlosen Führung. Und Elia verspricht Regen. Der Regen kommt nicht sofort, sondern Es dauert so ein bisschen, aber der Regen kommt. Dann haben wir noch die Geschichte, dass Ahab dann mit dem Wagen zurückfährt und Elia ihn noch überholt und so. Aber da wollte ich jetzt gar nicht tiefer drauf eingehen, sondern mir ging es in erster Linie bis Vers 40 um diese Geschichte einmal mit Ahab, der wirklich ein schlimmer König war. Übrigens, mich hat immer gewundert, wenn ich Könige gelesen habe, warum liest man über Ahab 18, 19, 20, 21, also mehrere Kapitel über einen so gottlosen König, und dann hast du irgendwie einen anderen König, da ist nicht mal ein halber Kapitel drüber geschrieben. Ja? Aber selbst der Positive, also positiv, warum so negativ, so lang? Ja? Warum wird das hier so intensiv behandelt? Aber Ahab ist ja schon ein herausragend schlechtes Beispiel, müssen wir sagen. Ja, ich mache hier einfach Schluss. Die Zeit ist um. Vielleicht stehen wir noch auf. Ich bete noch zum Abschluss. Lieber Vater im Himmel, wir wollen dir danken für den Gottesdienst, danken für klares Wort. Wir danken dir, dass wir wissen dürfen, dass wir Sündenvergebung haben. Das ist heute einfach auch so klar geworden. Wenn wir Brot und Wein zu uns nehmen, dann denken wir daran, dass du derjenige bist, der für unsere Sünde am Kreuz gestorben ist, der die Sünde auf sich genommen hat, und dass wir befreit sein dürfen und wissen dürfen auch, dass du uns begleitest in unseren Alltag hinein und uns hilfst, dass wir einmal in deinem Wort leben dürfen und können, aber auch dann, wenn was schief geht, wir zu dir kommen dürfen und du uns vergibst und uns immer wieder aufrichtest. Wir danken dir für den Gottesdienst und bitten dich noch um deinen Segen für die kommende Woche. Amen.
So, ein Wunschlied noch, dann geht der Beutel rum und dann jeden Sonntag nebenan und hier vorne dann auch herzliche Einladung zum Kaffee und Kuchen.